ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Tanja Kinkel, Erfolgsschriftstellerin, deren Spezialität es ist, Stoffe aus allen möglichen alten Zeiten meistens zu recherchieren und dann sozusagen in Erzählung aufzuarbeiten. Und im neuen Buch geht es um das 19. Jahrhundert, genauer gesagt die Märzrevolution 1848. Erstmal willkommen bei Leute. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Das Buch heißt Im Wind der Freiheit und wenn man es liest, hat man den Eindruck, es ist auch so eine Geschichtsstunde, wie die Märzrevolution abgelaufen ist und letztlich gescheitert ist. Ne? Das war Ihr Ziel auch, würde ich sagen.
Das war mein Ziel auch wegen der beunruhigenden Parallelen zur Jetztzeit. Allerdings war auch mein Ziel und deswegen habe ich von den vielen interessanten Märzrevolutionärinnen ausgerechnet Luise Otto unter den historischen Gestalten als Hauptfigur gewählt, zu zeigen, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und das ist nicht nur zu klagen oder ins Exil zu gehen oder aufzugeben. Was mich an Luise Otto beeindruckt, ist, dass sie im Frühjahr 49 eben nicht die Hände in den Schoß gelegt oder aufgegeben hat, sondern ihre Zeitung, die schlicht und einfach die Frauenzeitung hieß, gegründet hat.
Also müssen wir kurz erklären, Luise Otto war Journalistin und hat als
Sie war Journalistin, sie war ja Autorin und sie hat mit dieser Zeitung und ihrem Einsatz in den nächsten Jahrzehnten die deutsche Frauenbewegung mitgegründet und erst richtig losgetreten und langfristig gesehen einen Mentalitätswandel bewirkt.
Welche Parallelen zu heute sehen Sie da so ganz zuvorderst in diesen Geschichten rund um die Märzrevolution?
Also die verstörendste Parallele ist die, dass die Revolutionäre nicht nur, aber auch deswegen scheiterten, weil sie sich untereinander befehdeten. Im März war die überwältigende Erfolgssträhne der Revolutionen in den vielen deutschen Staaten damit. Damals hatten wir ja kein geeintes Deutschland, sondern viele Einzelstaaten.
Den Flickenteppich.
Genau, aber die Revolution war in jedem dieser Staaten zugange und die Fürsten waren geschockt. Und deswegen gab es zunächst einmal viele Zugeständnisse. Es gab eben dann das erste für Männer frei gewählte Parlament. Aber es gab sehr, sehr schnell auch Parteienbildung und Untereinanderbefehdung. Und nicht nur jetzt, was es normal bei einer Demokratie wäre, sachliche Auseinandersetzungen, sondern sehr, sehr persönliche, große Dämonisierung und Verteufelung des Parlamentarismus. Gegners, immer größere Unmöglichkeit, miteinander zu arbeiten. Und das alles hat dann den Autokraten die Zeit gegeben, sich von ihrem Märzschock zu erholen, ihre Kräfte wieder aufzustellen und die ganzen Errungenschaften der Revolution rückgängig zu machen und sie dann eben zum Scheitern zu bringen.
Das heißt, Sie haben jetzt mal ganz übertrieben gesagt, beim Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 da so einiges wiedererkannt, beispielsweise an gegenseitigen persönlichen Diffamierungen?
Durchaus, wobei ich sagen muss, das war nicht nur der Wahlkampf, den wir jetzt gerade hinter uns haben. Das ist ja nicht etwas, was erst im letzten Jahr aufgetaucht wäre, sondern in den letzten Jahren sich immer mehr verstärkt hat. Wobei, man sollte sich keine Illusionen machen. Schaut man sich zum Beispiel von 1980 den Wahlkampf an, in dem Franz Josef Strauß der CDU-CSU-Kandidat war. Der hat Journalisten als Schmeißfliegen geschrieben und hat Helmut Schmidt unterstellt, dass der die RAF unterstützt. Also böses Blut gab es öfter. Nur wir sind inzwischen in einem gesellschaftlichen Klima, wo diese Negativstimmen mehr und mehr verstärkt werden und vor allem mit einem Absolutismusanspruch getragen werden, wenn man sagt, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, jemals mit den parlamentarischen Gegnern an irgendetwas zu arbeiten. Und damit gibt man dann den Kräften den Erfolg, die sich überhaupt jede Art von Demokratie verweigern und eben offen eine Autokratie anschreiben.
War Ihnen bei den ersten Ideen zu diesem Buch schon klar, wie sich heutzutage sozusagen die Politik beispielsweise in den USA oder auch bei uns im Bundestag fast ein bisschen parallel entwickelt?
Ja, wobei man sagen muss, das ist ja eine Entwicklung, die nicht erst in den letzten Monaten kam, die im letzten Jahr, als ich den Roman geschrieben habe, durchaus schon offensichtlich war und schon viele Jahre vorher sich vorbereitet hat, gerade in den USA, wo die Radikalisierung ja wirklich schon länger losging. Ich war eine junge Erwachsene in den 90er Jahren und das war der Zeitpunkt, wo die sogenannte Tea Party in der Republikanischen Partei jede Art der parlamentarischen Zusammenarbeit Zusammenarbeit mit der demokratischen Regierung verweigert hat und eben voll auf diese Fox News-Dämonisierung eingestiegen ist, retroperspektiv betrachtet, ging es da erst richtig
die
los.
Von und Trump sozusagen gelegt. Ne,
ja, wenn man so ja, will. Ja. Und ja. Man sagt ja immer, Amerika ist ein paar Jahre weiter, aber wir machen die gleiche Entwicklung nach. Etwas verspätet durch. Ich hoffe ja, dass unser föderales und parlamentarisches System, was ja nicht auf eine einzige Exekutive eine solche Machtfülle, wie sie der amerikanische Präsident schon vor dem jetzigen hatte, dass die bei unseren Bundeskanzlern nicht gegeben ist, dass die uns bewahrt vor einer 1:1 Gleichentwicklung, aber wir haben durchaus unsere eigenen Bedenklichkeiten. Aber wissen Sie, ich wollte vor allem auch nicht nur eine lehrreiche, sondern auch eine spannende Geschichte erzählen. Sonst fragen. Hätte ich ein Sachbuch geschrieben.
Ich wollte gerade fragen. Also, ja. Sie haben aber intensiv recherchiert. Also es spielen, wir haben gerade die Louise Otto, die Frauenrechtlerin und Journalistin schon angesprochen, die es ja wirklich gegeben hat, die also eine echte Person ist. Viele, viele handelnde Personen in diesem Roman sind echte Personen, aber auch dazu erfundene, wie Susanne Grabasch, eine Frau, die erst als, ich glaube, als Näherin gearbeitet hat, dann als Straßenmädchen, also in allen Niederungen sozusagen aktiv war. Das haben Sie dazu erfunden. Wie viel Prozent ist Dichtung, wie viel ist Wahrheit in Ihrem Buch?
Ja, wissen Sie, das ist kein Kuchenbackrezept, bei dem man sagen könnte, so und so viele Zutaten sind Erfindung.
Man nehme.
Susanne ist eine erfundene Figur, das ist richtig, aber die Umstände, in denen sie lebt, die sind alles andere als erfunden. Bei der Märzrevolution war es sehr, sehr wichtig, dass wir uns inzwischen in der Zeit der Industrialisierung befinden, dass es Arbeiterinnen und Arbeiter gab und dass die hemmungslos ausgebeutet wurden, dass das Elend von denen und so groß war und der Rechtsschutz nicht existent. Das war sehr wichtig. Und was ich verhindern wollte, war, dass in meinem Roman nur bürgerliche Charaktere über Arbeiterinnen reden. Und deswegen war mir klar, ich brauche eine Person, die genauso viel Handlungsspielraum bekommt wie die bürgerlichen, historischen Charaktere. Und von daher habe ich Susanne erfunden. Sie fängt als Fabrikarbeiterin an. Sie verliert dann ihre Arbeit. Deswegen hat sie dieses 2 Jahre dauernde Elend als Straßenmädchen und wird dann in eine Position reingedrängt, wo sich keiner und keine gerne befindet, nämlich als Spitzel für das Mainzer Informationsbüro, wozu sie ja hier in dem Studio, wo ich mich befinde, ist die gleiche Stadt, ein
besonderes Verhältnis haben. Das nehmen wir mal ein bisschen noch zurück, da reden wir noch später drüber, über so eine Stasi-ähnliche Stelle, Mainzer Informationsbüro. Ich wusste bis zur Lektüre dieses Buchs gar nicht, dass es sowas mal gab im 19. Jahrhundert. Sie beschreiben sich selbst als fast so ein bisschen unsoziale Persönlichkeit, wenn Sie in der Schreibphase sind. Also dann sind Sie komplett eingetaucht in diese Geschichte?
Ja, wobei ich natürlich die Schreibphase erst dann machen kann, wenn ich lange und ausführlich vorher recherchiert habe und wenn ich mich den Charakteren angenähert habe. Es ist nicht nur eine Frage des Hintergrundmaterials sammels, sondern wenn es historische Charaktere wie Louise Otto sind, des Versuchs, sich in sie einzufühlen, sie zu durchdenken und mir zu überlegen, will ich das ganze Leben oder nur einen kurzen Ausschnitt erzählen. Und wenn es erfundene Charaktere wie Susanne Grabasch sind, sie über eine Grundidee hinauszugestalten, denn eine Grundidee macht noch keinen dreidimensionalen Charakter. Und all das dauert halt seine Zeit. Und die ist vor dem eigentlichen Schreiben bei mir. Deswegen brauche ich im Durchschnitt für die Recherchezeit am längsten. Das sind bei mir etwa 1,5 Jahre des Materialsammelns und des sich Annäherns. Aber dann habe ich das Buch im Groben schon im Kopf und kann es in einem Zug durchschreiben, wenn ich dabei nicht gestört wäre. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich unsozial sein kann. Denn da sage ich dann sämtlichen Freunden und Familienangehörigen, also Leute, jetzt in den nächsten Wochen bin ich in der aktiven Schreibphase. Bitte wirklich nur, wenn's Haus brennt oder ähnliche dramatischen Ereignisse, dann könnt ihr mich kontaktieren. Ansonsten bitte lasst mich in Ruhe. Und wissen Sie, danach, nach der Schreibphase, wenn also das Rohmanuskript da ist, kommt ja die Korrekturphase. Und da ist das emotionale Bedürfnis genau umgekehrt. Denn die Korrekturphase ist zumindest bei mir die unerfreulichste beim Verfassen eines Buches, wenn man jeden Satz wieder und wieder abklappt. Und da ist man froh und dankbar um Ablenkung und um liebe Freunde und Familienangehörige, mit denen man zusammen sein kann.
Sehr schön. Ja, man stellt sich das Leben einer Erfolgsschriftstellerin irgendwie so besonders süß vor, ist aber auch manchmal ganz schön hart. Und im neuen Buch, Im Wind der Freiheit, mit dieser schon besprochenen Hauptperson Luise Otto, die ja beschrieben wird als Kind, wie sie so loslegt, habe ich fast den
Im
Eindruck...
Im Prolog des Romans, ja.
Da habe ich fast den Eindruck, das hat fast auch autobiografische Züge, was sie da schreiben. Also es könnte auch Tanja Kinkel selbst sein, die da beschrieben wird.
Jein. Luise Otto hatte natürlich viel mehr Hindernisse als ich. Angefangen damit, und das hat sie ihr Leben lang auch bedauert, dass sie mit der Schule nicht weitermachen durfte als, was wir heute mittlere Reife nennen würden, also bis zur Konfirmation. Obwohl sie für ihre Verhältnisse noch relativ moderne Eltern hatte, weil ganz einfach es für sinnlos gehalten wurde, einer Frau längere Schulbildung zuzugestehen, weil es will sie damit anfangen, es langt doch, sich intelligent unterhalten zu können. Und ich bin in eine Gesellschaft reingeboren, wo das Unsinn ist, wo es im Gegenteil von uns Frauen wie bei den Männern erwartet wird, dass wir unseren Lebensunterhalt selbst verdienen. Allein das ist ein Riesenunterschied.
Das ist klar, aber die Liebe zu Büchern, die Liebe zum Schreiben,
klar,
liest man
das,
schon raus. Ne?
Sicher haben wir gemeinsam. Aber ich habe dann noch mal viel mehr Glück gehabt als sie, weil meine Eltern sind nicht gestorben. Luise Otto hatte höchstens im Unglück das Glück, dass kurz Zeit vorher in Sachsen das Gesetz geändert wurde, so dass sie über sich selbst und ihr eigenes Vermögen entscheiden konnte, was beileibe nicht in den anderen deutschen Staaten der Fall war, wo sie einen männlichen Vormund gebraucht hätte. Ich dagegen habe das Glück, dass meine Eltern heute noch am Leben sind und dass sie in der kritischen Phase immer hinter mir standen, dass sie immer geglaubt haben, ich kann das erreichen, was ich möchte.
Kritische Phase, gab es die mal? Ich meine, Sie haben ja schon mit 19, glaube ich, den ersten Bestseller geschrieben.
Nein, ich habe mit 19 meinen ersten Roman geschrieben, aber erst mein dritter Roman wurde ein Bestseller.
Und die ersten nicht?
Die waren relativ erfolgreich und nach dem zweiten habe ich den Bayerischen Förderpreis für junge Autoren gekriegt. Ich kann mich nicht beschweren, aber ich hatte keinen von heute über Nacht auf morgen Erfolg. Was ich denke auch das Beste ist, dadurch, dass es erst der dritte Roman war, der mir den großen Durchbruch gegeben hat, habe ich zum Beispiel die Frage vermieden, hast du Angst vor dem nächsten Roman? Also, weil es eben nicht der erste bei mir war, der den großen Durchbruch verursacht hat. Nein, woran ich dachte, war überhaupt meine Fächer- und Berufswahl. Schauen Sie, ich hatte in meinem Jahrgang auch noch andere Mitschülerinnen und Mitschüler, die kreativ tätig sein wollten. Und eine von ihnen, die wollte Schauspielerin werden, was in ungefähr so realistisch oder unrealistisch ist, wie Schriftstellerin werden zu wollen. Nur ihre Eltern sagten eben, mach was Praktisches, das ist total unrealistisch, lern was Vernünftiges. Meine Eltern haben gesagt, mach das, was dich glücklich macht und du schaffst das. Und das ist ein so großer Unterschied, wenn man diese Art von Vertrauen hinter sich hat.
Sie haben promoviert über Leon Feuchtwanger und auch mal in seiner Heimat gelebt, in seiner zwischendurch Heimat Pacific Palisades in den USA.
Ich lebe noch in seiner Heimat, in München.
Okay.
Und ja, ich war in Pacific Palisades in der Villa Aurora, um die wir jetzt zum Schluss sehr gebangt haben während der großen Feuersbrünste. Aber ich freue mich, sagen zu können, die Villa steht noch.
Ja, Gott sei Dank.
Zum großen Glück. Ich war Mitte der 90er dort und konnte 3 Monate dort als Stipendiatin verbringen. War fantastisch.
Was für ein Glück.
Ja, ich konnte
so... Und das ist das Originalhaus, in dem er gelebt hat?
So ist es.
Mit Blick auf den Pazifischen Ozean?
Und 35.000 Bücher darin. Was will der lesehungrige Mensch mehr?
Wie viel haben Sie in den 3 Jahren davon gelesen?
Natürlich nicht die 35.000. Ja. Zumal ich ja damit beschäftigt war, sowohl für meine Dissertation zu recherchieren, als auch für den Roman, an dem ich damals gearbeitet habe, Unter dem Zwillingsstern. Und ich hatte das große Glück Mitte der 90er, dass noch ein Teil von den ursprünglichen Emigrantinnen und Emigranten am Leben war. Niemand wirklich Prominentes. Bei Bailey Wilder habe ich es nur auf ein Telefongespräch gebracht, weil er wirklich sehr, sehr krank war und das war ganz kurz. Aber von den nicht Prominenten habe ich mehrere kennenlernen dürfen, unter anderem aus nicht nur eine, sondern 2 Sekretäre, eine Sekretärin und ein Sekretär von Thomas Mann. Das war sehr spannend. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, diese Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu reden, nicht nur über Feuchtwanger natürlich, sondern überhaupt über ihr Leben. Und sie waren so warmherzig und freundlich zu mir, ungeachtet der Tatsache, dass viele von ihnen Familienangehörige durch den Holocaust verloren hatten, überhaupt keine Vorurteile mir gegenüber als Deutsche. Im Gegenteil, das ging dann immer, Mensch, hast du schon mit meinem Freund so und so geredet? Du musst doch unbedingt mit der so und so reden. Ungeheuer gastfreundlich und zutiefst menschlich beeindruckend.
Wie würden Sie die Ergebnisse dieser Recherchen und dann dieser Doktorarbeit über Leon Feuchtwanger in wenigen Sätzen zusammenfassen, soweit das überhaupt möglich ist?
Das ist nicht in wenigen Sätzen für eine Romanautorin zusammen. Wir sind ja die 400-Seiten-Leute.
Ja, ja. So viel Zeit haben wir leider nicht. Ja.
Genau. Also ich würde sagen, was die Recherche für meine Diss betrifft, das war ja über eine bestimmte persönliche Struktur bei Leon Feuchtwangers Roman, die Vater-Tochter-Macht-Mensch-Struktur, die besonders kombiniert mit der Frage nach jüdischer Identität in mehreren seiner Romane auftaucht. Und ich konnte damals in dem Archiv Sachen nutzen, die noch nie vorher veröffentlicht waren. Also das war für mich sehr spannend und sehr erfolgreich, weil ich nicht nur endlos wiederkauen musste, sondern wirklich Pionierarbeit als Recherche, kundige Doktorarbeit, Verfasserin machen konnte. Für mich als Mensch war es eine sehr, sehr bewegende und lehrreiche Zeit, die mir gleichzeitig auch ein Bewusstsein dafür gegeben hat, was für ein ungeheures Glück ich als Nachgeborene habe und was für eine Verantwortung, nicht zu meinen Lebzeiten zuzulassen, dass das Gleiche nochmal passiert.
Und Sie sind auch Botschafterin Ihrer Heimat Bamberg?
Ja, Kulturbotschafterin.
Was macht man da?
Man wirbt unter anderem für Bamberg in anderen Bundesländern oder im Ausland und bemüht sich auch sonst, den Leuten zu sagen, was für eine tolle Stadt es ist, sowohl in der Gegenwart als auch in der Geschichte.
Sehr interessant, dass Sie das so sagen und dass Sie das Amt noch nicht entzogen bekommen haben, weil ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, es sei eine katholische Kleinstadt, in die sexuelle Revolution nicht kam.
Das habe ich spezifisch über einen Zeitabschnitt gesagt. Und zwar ging es damals, als ich meinen Roman über den deutschen Herbst veröffentlicht hatte. Da ging es darum, inwieweit war damals in Bamberg etwas los, wo der Roman nicht spielt. Und wir hatten zwar in Ebrach, nicht direkt in Bamberg, aber Ebrach ist ein paar Kilometer weiter, einige der Ereignisse des deutschen Herbstes, aber auch nicht sehr viele. Und insgesamt war das eben tatsächlich so, dass in Bamberg sowohl von der Studentenrevolution als auch später dann den bewegten 70er Jahren nicht
Deutsche Herbst müssen wir ganz kurz erklären, vielleicht 1977, Höhepunkt des Terrors der Roten Armee-Fraktion. Genau. Also Bamberg durchaus damit einer zentralen Bedeutung, wenn man so sagen darf.
Bamberg nicht. Es war der Deutsche Herbst ist für den Roman, den ich damals geschrieben habe, Schlaf der Vernunft, ein wichtiger Handlungszeitraum, der spielt der Roman teilweise eben in den 70ern und teilweise in den frühen 90ern. Und es geht vor allem um den Effekt, den so etwas langfristig auf die Familien der Opfer und der Täter hat. Das war das, was mich sehr, sehr interessiert hat, wie die Überlebenden damit fertig werden. Und die Aussage über Bamberg war speziell, als mich ein Reporter gefragt hat, ob ich da eben autobiografisches. Das einzige autobiografische, und das war auch nicht richtig autobiografisch, was ich einbringen konnte, war der Umstand, dass ein sehr, sehr guter Freund meiner Familie war damals Staatssekretär im Justizministerium. Und als ich mir überlegt hatte, wen das zentrale Attentat des Romans treffen könnte, weil ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass dieses Attentat ein reales ist. Ich wollte ja, gerade weil mich die Folgen interessiert haben, nicht jemanden retraumatisieren, dadurch, dass ich den Mord nochmal en Detail erkläre, aber es sollte tatsächlich jemand ermordet werden, der theoretisch hätte ermordet werden können. Und damals konnte ich dann eben den Herrn DeWitt fragen, ob es ihn stören würde, wenn ich sozusagen ein Pendant von ihm in Romanform umbringe.
Das ist ja der Hammer, ja. Über was man sich alles Gedanken machen muss, wenn man so ein Buch schreibt. Und ganz allgemein die Tatsache, dass Sie in so einer Stadt groß geworden sind, so eine Mittelstadt, 70.000, 80.000 Einwohner, aus der die mittelalterliche Schönheit quasi in jeder Ecke sprießt, wenn man so will. Ja. Hat das Ihre Affinität zu mittelalterlichen Themen als Autorin sozusagen befruchtet?
es hat auf jeden Fall meine Affinität zur Geschichte befruchtet, denn Geschichte war für mich nie etwas Getrenntes von meinem Alltagsleben, etwas, was ich nur im Museum gefunden hätte, sondern etwas, was mich alltäglich auf dem Schulweg umgeben hat. Und weiß Gott, nicht nur Mittelalter, sondern auch Barock. Es gab bei uns nämlich im Barock einen Fürstbischof, der den Bambergern 10 Jahre Steuerfreiheit versprochen hat, wenn sie ihren mittelalterlichen Häusern eine barocke Fassade verpassen, was dann auch sehr viele gemacht haben.
Ah, bis heute
bis
profitiert
heute.
Die Stadt von der barocken Schönheit.
So ist es.
Viele ihrer Bücher, von denen ja die allermeisten, haben wir gerade schon drüber gesprochen, außer den ersten wirklich im Bestseller-Status waren bzw. sind in ausländische Sprachen übersetzt worden, aber nicht in Englisch. Also in alle möglichen Sprachen, aber nicht in Englisch.
15 Sprachen, aber leider kein Englisch dabei. Es ist sehr, sehr schwer, ins Englische übersetzt zu werden, für uns Deutsche zumindest. Denn es gibt mehrere Probleme. Eins davon ist, dass in den britischen und amerikanischen Verlagen weniger und weniger Leute Deutsch sprechen. Das heißt, die sind angewiesen auf englische Kurzzusammenfassungen der Romane. Wenn bei uns in Deutschland umgekehrt ein Verlag sagen wir mal, in einer skandinavischen Sprache oder in einer italienischen Sprache, in einer romanischen Sprache, also italienisch, spanisch und so weiter, geschriebenes Buch einkauft, dann haben sie nicht nur die englischsprachige Zusammenfassung, sondern in der Regel irgendjemanden im Verlag, der tatsächlich auch die entsprechende Sprache beherrscht und zumindest hineinlesen kann und sagen kann, ob sich das Buch lohnt oder nicht. Solche Leute gibt es in amerikanischen und englischen Verlagen immer weniger und weniger. Das zweite und noch wichtigere Problem ist, dass natürlich nicht nur Amerika und die USA, sondern das halbe ehemalige Empire tatsächlich auf Englisch schreibt. Das heißt, wenn Sie ein britischer oder amerikanischer Verleger sind, dann kaufen Sie zunächst einmal die Lizenzen von Büchern, die Sie nicht erst übersetzen müssen, sondern die im Original schon
in... Da schreibt zum Beispiel Indien, schreibt auch auf Englisch und da gibt es so viel Masse und dann bleibt den Verlagen sozusagen ein deutscher Schatz, wie Tanja Kinkel, sozusagen ungehoben verborgen, wenn man es so zusammenfassen
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber bisher ist es so.
Wenn jemand wie Sie Kinkel heißt, fällt auf, dass Sie in Ihrem neuen Buch Im Wind der Freiheit auch den Dichter Gottfried Kinkel auftreten lassen. Mit dem sind Sie nicht verwandt, oder?
Nein, auch mit seiner Frau, die ich fantastisch finde, leider nicht, Johanna Kinkel. Es war so, dass als ich noch klein war, mein Großvater ihn immer zum Vorfahren ehrenhalber erklärt hat, Gottfried Kinkel. Aber tatsächlich, bis jetzt lässt sich keine biologische Verwandtschaft feststellen. Es ist ohnehin so, dass ich bei dem Roman Im Wind der Freiheit so viele faszinierende Personen nicht mehr reinnehmen konnte, weil einfach sonst zu viele Menschen zu kurz vorgekommen wären.
Das sind schon 460 Seiten,
so
Sie hätten
es,
auch 1200 schreiben können.
Theoretisch und dann wäre es kein Roman gewesen, der den Leserinnen und Lesern viel gegeben hätte. Ich finde, dann
gibt es da so eine Höchstgrenze an Seiten, die dem normalen lesenden Publikum zuzumuten ist? Ich meine,
so,
es gibt ja auch so Leute wie zum Beispiel der Schwarm.
Martin,
oder
Schätzing.
Die schreiben aber 900 Seiten oder
das
so.
Das ist richtig, aber das ist die Ausnahme. Mhm. Und ich denke, es ist einfach besser, wenn man weniger Charaktere drin hat, dafür die dann als Charakter wirklich vertiefen kann. Wobei mir ohnehin schon vorgeworfen wird, hin und wieder jedenfalls von meinen Leserinnen, dass ich zu viele Personen habe. Und ich sage dann immer, ich habe schon 2/3 von denen, die in der Realität vorkamen, rausgeschmissen. Denn es ist nun mal leider so, die Wirklichkeit bietet ihnen immer viel, viel mehr Personen, als man für einen Roman brauchen kann.
Und vor ein paar Jahren ist Ihr Buch Die Puppenspieler sogar mal verfilmt worden. Wie fühlt sich das an, wenn aus einem Buch, was man sich ausgedacht hat, ein Zweiteiler fürs Fernsehen wird?
Es ist eine ungeheuer spannende Sache, vor allem, weil die Spannung bei mir Zeit hatte, sich über 10 Jahre aufzubauen, von dem Zeitpunkt, als die Filmrechte verkauft wurden, bis zum Zeitpunkt der Verfilmung. Ich glaube, es waren sogar 12 oder 13 Jahre. Das heißt, jedes Jahr kam dann von der Produktionsgesellschaft ein Weihnachtsgruß. Nächstes Jahr machen wir es bestimmt. Und dann war es tatsächlich soweit. Ich war auch bei der Verfilmung, bei den Dreharbeiten einmal zu Besuch. Und da dann haben sie tatsächlich ein paar Szenen gedreht, die auf meinem Roman konkret basierten.
Aber ansonsten hatten Sie da nichts zu sagen, wie das abläuft.
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte nichts mit dem Drehbuch zu tun. Die Verfilmung ist auch recht frei, basierend auf meinem, inspiriert, sagen wir mal, von meinem Roman. Aber sie ist ihr eigenes Ding und vor allem hat mich schwer beeindruckt, dass Rainer Kaufmann, der Regisseur, sich über diese ganzen 12, 13 Jahre bereitgehalten hat. Denn er war von Anfang an der vorgesehene Regisseur und war tatsächlich immer bereit, hier von Jahr zu Jahr, obwohl er weiß Gott noch andere Sachen zu tun hat, bereit zu stehen für die Puppenspieler, weil er so an dem Stoff interessiert war. Und das ist für mich als Autorin natürlich ein fantastisches Kompliment.
Wir haben gerade schon über Ihren Namensvetter, den Dichter Gottfried Kinkel, gesprochen. Und ein weiterer Namensvetter, der einem auch sofort einfällt, ist Klaus Kinkel, der frühere FDP-Politiker, schon verstorben, war unter anderem auch mal Außenminister. Mit dem sind Sie auch wahrscheinlich nicht verwandt.
Nein, aber ich habe ihn kennengelernt Mitte der 90er Jahre, als ich anfing, bekannter zu werden. Er war ja zuerst Justiz- und dann Außenminister. Und als ich in der Nähe von Bonn gelesen habe, hat er mich dann eingeladen. Auf diese Weise haben wir uns kennengelernt, blieben ein paar Jahre danach erst in einfach Weihnachts- und Geburtstagskartenaustausch Kontakt. Und dann wurde der Kontakt nochmal intensiviert, als ich meinen Roman Götterdämmerung recherchiert hatte. Damals bat ich ihn, ob er mir ein paar Kontaktadressen in den USA geben könnte, zu Recherchezwecken, was er sehr großzügigerweise getan hat.
Und noch schön ausgedrückt, großzügigerweise heißt, da wurde nicht irgendein Kontakt vermittelt, sondern
ein Gespräch mit Henry Kissinger.
Wahnsinn.
Das war unglaublich und es war ungeheuer nett von Herrn Kinkel, dass er das gemacht hat. Es war eine sehr hochinteressante, wenn auch sehr surrealistische Erfahrung, dieses Kissinger-Gespräch damals. Und noch mal ein paar Jahre später, als ich dann meinen Roman Schlaf der Vernunft recherchiert habe, in dem es ja um Herrn Kinkel ureigenste politische Expertise ging, nämlich die RAF. Da hat er mir nicht nur Kontakte vermittelt, sondern stand mir selbst für sehr ausführliche Gespräche zur Verfügung, hat mir sogar Gesprächsprotokolle zwischen sich und Brigitte Mohnhaupt gegeben. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass wir uns wenigstens einmal im Jahr sowieso gesehen haben. Er war persönlich ein sehr warmherziger, sehr liebenswerter Mensch. Er war vor allem auch einer der Politiker, das kann ich sagen, weil ich bei ihm zu Hause zu Gast war, die nicht nur Bücher im Regal haben für Fotogelegenheiten, sondern gelesene Bücher, was man sofort sieht, den Unterschied und ungeheuer viel davon. Das Haus war so voller Bücher, als ob er selbst ein Bibliothekar wäre. Und er war ungeheuer freundlich. Er war auch übrigens für mich eine der ersten Erfahrungen, wie jemand ein Image hat, was total dem gegenübersteht, wie er als Person wirkt, weil als ich ihn Anfang der 90er Jahre, wie wir alle in den Nachrichten erlebt hatte, kam er für mich als sehr steif rüber. Ja. Und das war gar nicht eben die Erfahrung, die er, wenn man ihn persönlich getroffen hat, vermittelt hat.
Man sollte sich immer selber ein Bild machen.
Das so ist es auf jeden Fall. Aber wir sind wirklich nicht biologisch miteinander verwandt. Und damals hat dann eine Zeitung, ich weiß gar nicht mehr welche, hatte das behauptet. Kurz danach hatte ich in Hamburg eine Lesung und da fragte mich dann jemand, eine Dame aus dem Publikum, ihr Onkel und ich sagte, nein, tut mir leid, er ist nicht mein Onkel. Er sagt, oh, hat es einen Streit in der Familie gegeben? Sage ich, nein, er ist nicht mein Onkel, ich bin nicht seine Nichte. Und sie sagt, oh, es muss ja wirklich schlimm gewesen sein.
Und wenn Erfolgsschriftstellerin Tanja Kinkel als Leutegast auch von karitativen Arbeiten redet, dann kann das eigentlich nur sowas sein wie ein Verein namens Brot und Bücher, den Sie, glaube ich, auch gegründet haben. Ne?
Ja, ich war eine der Gründerinnen mit meiner übrigen Familie und einigen Freunden zusammen. Hat auch inzwischen schon 30 Jahre und mehr auf dem Buckel, der Verein. Und uns war und ist es wichtig, eben Kinder zu unterstützen in einer Form, die Hilfe zur Selbsthilfe sein soll. Und dabei erschien uns als einzig logischer Ansatz der Punkt Schule. Wir haben angefangen mit Kindern in Entwicklungsländern, konkret in Nordostindien, waren unsere ersten Schulen, die wir da unterstützt haben, nach dem Motto, einerseits müssen die Kinder natürlich erstmal ihre Kindheit überleben. Darauf bezieht sich der Brotteil im Vereinsnamen. Aber andererseits sollten sie auch genügend Bildung bekommen, um später die Chance zu haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Darauf bezieht sich der Bücherteil im Vereinsnamen. Und damals haben wir eben konkret in Assam, in Nordostindien, mit dabei geholfen, Schulen aufzubauen. Mit aufbauen meine ich tatsächlich wirklich Baumaterial und Schulen aus Stein, weil die Schulen, die damals dort existierten, waren aus Bambus gebaut und konnten von Elefanten in der Hitze schon umgerannt werden, geschweige denn von schlechtem Wetter. Später kamen dann auch noch Schulen in Tansania dazu, später auch in anderen afrikanischen Ländern wie Benin. Wir haben aber auch innerhalb von Deutschland ein Projekt, nämlich wir unterstützen das Erich-Kästner-Kinderdorf in Unterfranken, wo Kinder, die an Körper und Seele geschädigt wurden, eine neue Heimat gefunden haben.
Wir müssen unbedingt zum Schluss noch reden über das Mainzer Informationsbüro, das eine große Rolle spielt im neuen Buch Im Wind der Freiheit. Also sozusagen, man könnte sagen,
die Stasi des
19. Jahrhunderts, also vor der sogenannten Märzrevolution 1848, die Stasi mit Sitz in Mainz. Hätte ich gar nicht gewusst.
Also natürlich hatte sie überall in den deutschsprachigen Ländern, die ja, man kann es nicht oft genug betonen, damals nicht vereint waren, hatte sie einen Sitz, aber tatsächlich in Mainz war der Knotenpunkt, wobei die eigentliche Kontrolle ja in Wien war, bei Fürst Metternich. Aber es hieß Mainzer Informationsbüro und es war so effektiv, dass es zum Beispiel von Jakob Grimm, also einem der beiden Märchenbrüder, einen Brief gibt an seinen Mentor Savigny nach Berlin, wo er schreibt, also du kannst noch nicht einmal auf der Straße gehen, das tat er damals in Kassel, und aus Versehen ein Bonbonpapier fallen lassen, ohne dass hinter dir ein Spitzel vom Mainzer Informationsbüro das Ding wieder aufliest und auf konspirative Botschaften untersucht. Und das ging darauf zurück, dass nach den Napoleonischen Kriegen das universale Ziel von allen deutschen Staaten war, nie wieder irgendwas, was an Revolution erinnert, zu dulden. Kontrolle, Zensur und Niederdrückung aller möglichen oppositionellen Gedanken. Und natürlich, so ein Geheimdienst war schon damals ein effektives Instrumentarium.
Hochinteressant zu lesen. Im Buch Im Wind der Freiheit, neu von Tanja Kinkel. Zum Schluss von Leutes Geschenkezeit. Und ich greife in den Rucksack und einer Frau wie Ihnen kann ich ja nichts anderes schenken als ein Buch. Das ist ja klar. Ich habe das aber mit Hintergedanken gemacht. Johannes Gutenberg, Unternehmer des zweiten Jahrtausends. Natürlich mit sehr großem Mainz-Bezug. Erfindung der Buchdruckkunst. Das darf ich Ihnen überreichen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass Sie vielleicht inspiriert werden, dadurch mal ein Buch zu schreiben, das in der Zeit der Erfindung der Buchdruckkunst spielt.
Da die zweite Gutenberg-Bibel in Bamberg gedruckt wurde, gibt es bereits eine Verbindung und ich würde es nicht ausschließen.
Okay, wir sind sehr gespannt. Es war sehr interessant, mit Ihnen zu reden die letzten zwei Stunden. Tanja Kinkel, danke für den Besuch in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Alles Gute.
Danke für die Gastfreundschaft.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.